Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr auch euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll von Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.
Ich habe es sehr genossen, mit euch hier zu sein und genieße es nach wie vor. Und genau, es ist richtig schön, mit euch unterwegs zu sein, das Wochenende zu verbringen und auch jetzt nochmal darüber nachzudenken. Das Thema der Session ist gewachsen. Ja, darüber wollen wir uns Gedanken machen, in der Message jetzt auch. Und ich will euch am Anfang wieder eine kleine Story von mir erzählen, aus meiner Jugendzeit. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich sehr gerne Basketball mag. Ja, sowohl anschauen, ja, neulich oder in meiner Abi-Zeit auch bin ich immer nachts aufgestanden, weil habe dann irgendwie aus USA Basketball geguckt, bin nicht mehr ins Bett und bin dann morgens um 6 irgendwie frühstücken und dann in die Schule und so. Aber ich habe auch sehr gern Basketball gespielt, auch damals schon eine Zeit lang im Verein. Und so ein Held meiner Jugend war Allen Iverson. Kennt irgendjemand noch Allen Iverson? 2, 3 Leute, grüß euch, ihr seid alle schon älter, klasse. Und Allen Iverson, den fand ich so cool, weil der war so groß wie ich. Ja, ich bin für einen Basketballer echt klein und der war so groß wie ich, aber der hat es trotzdem richtig weit gebracht. 2001 war der sogar der beste Spieler der NBA. Ja, und der kam aus einem richtig schlechten Viertel. Der hat eine richtig harte Geschichte gehabt. Aus schlechten Verhältnissen, so richtiges amerikanisches Ghetto, wo man als Schwarzer irgendwie scheinbar lebt. Und das war wirklich seine Story und dann hat er es voll weit gebracht. Und er hatte auf seinem Arm so ein Tattoo und da stand drauf, only the strong survive. So voll passend zu ihm, nur die Starken überleben. Das war auch irgendwie so seine Geschichte. Und ich habe so, als ich diesen Satz gelesen habe oder darüber nachgedacht habe, das ist irgendwie heute immer noch so, finde ich, ein beliebter Satz. Keine Ahnung, ob der auf ihn zurückgeht, aber dieses Denken, nur die Starken überleben. Ja, wenn du das mal googeln würdest, dann siehst du ganz viele Leute, die sich das auch tätowieren lassen und da irgendwie sich Stärke vielleicht von versprechen. Oder du siehst irgendwelche Leute, die im Fitnessstudio hart am Pumpen sind. Ja, only the strong survive, nur die Starken werden überleben, nur die Starken werden es irgendwie weit bringen. Die Guten, die Lauten, die Beliebten, die vorne sind. Ja, das denkt man so, hey, nur die werden es weit bringen, nur die überleben. Und im Biounterricht hört man dann, wenn es um die Evolutionstheorie geht, Survival of the fittest, ja, die fit sind, die Starken, die setzen sich scheinbar immer durch. Und irgendwie prägt das, glaube ich, auch unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass das ganz oft auch unser Denken prägt, dass wir denken, nur die Starken überleben. Die können es zu was schaffen. Die gelernt haben, sich durchzusetzen. Auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen Leistungsgesellschaft. Man muss sich behaupten. Man muss für sich selber kämpfen, weil niemand sonst kämpft scheinbar für dich. Aber das Coole ist, und Ostern selbst ist der beste Beweis dafür, dass Gott das auf den Kopf gestellt hat. Dass bei Gott nicht gilt, only the strong survive, also nur die Starken überleben, sondern bei Gott gilt, only the kind survive. Nur die Freundlichen überleben. Die Freundlichen werden es zu was bringen. Die Demütigen, die Liebe üben. Und Ostern ist der Beweis dafür, weil Jesus aus der Sicht der Leute damals, der war auch nicht der Starke. Die hatten sich was ganz anderes erhofft. Und dass wir heute Lieder darüber singen, dass Jesus am Kreuz einen Sieg errungen hat, das ist, weil Gott unsere Herzensaugen geöffnet hat, dass wir merken, hey, das ist wahre Stärke. Die Freundlichkeit, die sich selber erniedrigt, die bis in den Tod bereit ist zu gehen und die dann aber, und das ist der Sieg, den wir darin feiern, die aufersteht und nicht im Tod bleibt. Jesus ist der beste Beweis dafür. Only the kind survive. Weißt du, bei Gott gelten die Freundlichen was. Die werden sich am Ende durchsetzen. Die werden das haben oder das Leben, was Gott sich wünscht. Und Rölli hat den Text wieder einmal hervorragend vorgelesen. Vielen Dank dafür. Dieses Mal werde ich ihn selber nicht nochmal lesen. Ja? Nur immer abschnittsweise aus Kolosser 3, 12 bis 17. Und wenn wir uns so nochmal an dieses Bild des Baumes erinnern, den wir uns das ganze Wochenende so beschäftigt hat, dann reden wir jetzt, wir haben über Wurzeln geredet, wo sind unsere Wurzeln drin verankert, was kann uns Stärke und Sicherheit geben in verschiedenen Phasen, wenn wir auch geprüft werden durch Stürme oder so. Jetzt, heute Morgen, geht es um die Frucht. Welche Frucht wächst sozusagen an deinem Lebensbaum? Welche Früchte kann man und soll man da sehen? Und darum geht es heute Morgen. Und es geht darum, das betrifft sowohl dein persönliches Leben, da soll man das irgendwie sehen können, aber der Text, so wie er geschrieben ist, richtet sich auch eben an Gemeinschaft. Also das soll man auch in der Gemeinde sehen, in der Jugendgruppe, in deinen christlichen Freundschaften, die du hast. Und der erste Teil ist so, da werden 5 Tugenden genannt, von denen es heißt, dass wir die anziehen sollen. Ich lese nochmal Vers 12. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit herzlichem Mitgefühl, mit Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Und ich stelle mir vor, wie ich so vor meinem Kleiderschrank stehe und überlege, was ich anziehe. Ja, das ist ja das Bild, dass wir das anziehen sollen. Und ich überlege, was ich anziehe. Und ich will das mal ein bisschen illustrieren. Ich male hier mal so, ich bin wahrlich kein großer Künstler, obwohl ich besser werde, seit ich für meine Tochter ständig Pferde malen soll. Ja, das hilft. Wir malen hier mal kein Pferd. Ich kann auch Giraffe. Soll ich Giraffe? Nein. Wir malen hier mal so ein Männchen. Wie soll der heißen? Gustav? Gleichzeitig wurde zweimal Gustav vorgeschlagen. Hammer. Gustav ist Christ, geht in deine Jugend. Ja, Gustav, vielleicht bist du es auch selber. Gustav hat auch heute Ostern, der ist richtig fröhlich. Und der Gustav, da sagt Paulus, der soll herzliches Mitgefühl anziehen. Und ich denke mir so, der zieht erstmal, das sind so Socken, ja. Die Socken des herzlichen Mitgefühls. Weil Socken, weißt du, Socken können mitfühlen, wie es sich anfühlt, wenn den ganzen Tag auf die rumgelaufen wird. Socken können es so richtig nachempfinden. Und Paulus sagt, hey, wir sollen herzliches Mitgefühl anziehen. Was ist herzliches Mitgefühl? Ich glaube, jeder von euch weiß, was herzliches Mitgefühl ist. Ich mache eine kleine Umfrage, um das mal rauszufinden. Also stell dir vor, ein richtig guter Freund von dir ist krank, so richtig krank. Ne? Der kommt lange Zeit nicht in die Schule oder in die Gemeinde. Vielleicht liegt er sogar im Krankenhaus. Jetzt gebe ich dir 3 Optionen. Ich wette, du weißt, was mit herzlichem Mitgefühl gemeint ist. Das erste ist, du schickst ihm einfach bei WhatsApp so diese betenden Hände einmal. Ja? Das ist die Option A. Ist das herzliches Mitgefühl? Zweite Option ist, du schickst ihm eine Sprachnachricht. Hey Bro, tut mir echt leid, wird schon wieder. Das ist die zweite Option. Oder das dritte ist, du fährst ihn besuchen, weil du weißt, was der am liebsten trinkt oder snackt, kaufst du das vorher und fährst zu dem hin, verbringst Zeit mit dem und nimmst dir richtig Zeit zu hören, wie er gerade leidet. Was davon ist herzliches Mitgefühl? A, B oder C, ob ihr richtig wirklich steht? Was ist es? C. Seht ihr, ihr wisst, was herzliches Mitgefühl ist. Also wir sollen die Socken des herzlichen Mitgefühls anziehen. Und das zweite ist, ich stelle mir vor, der Gustav steht immer noch vor seinem Kleiderschrank und überlegt, ich soll was anziehen, was soll ich anziehen? Güte, schreibt Paulus, also wir sollen Güte anziehen. Und bei Güte denke ich so an eine Hose. Ja? Die Hose der Güte. Warum? Ich habe früher in meiner Jugend echt krass weite Hosen getragen. Das, was ich heute trage, ist echt eng für mich, meine Verhältnisse eigentlich. So richtig Baggy Pants und so. Und das ist so eine Hose, weil die hat weite Taschen. Die kann Güte spendieren aus ihren großen Spendiertaschen, ja. Und was spendiert Güte so? Güte spendiert gerne Vergebung. Güte spendiert Gnade aus ihren großen Taschen der Güte. Ja, das sollen wir anziehen. Die Hosen der Güte. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du Zoff hast mit einer Freundin oder mit einem Freund. Schon eine Woche keinen Kontakt mehr. Und vielleicht ist wirklich der andere schuld, ja. Normalerweise sagt man ja eh immer, der andere ist schuld. Und vielleicht ist es diesmal sogar wirklich so, dass der andere was Verletzendes gesagt hat oder so. Und jetzt ist gerade Funkstille. Und Güte wäre die, was wäre ein Zeichen von Güte, wäre, wenn du trotzdem die Initiative ergreifst und auf den anderen zugehst. Wenn du trotzdem dich bei dem meldest oder bei der und sagst, hey, pass auf, ist nicht gut gelaufen, ich vergeb dir. Und das, was ich falsch gemacht habe, es tut mir leid. Weißt du, das kommt aus der spendablen Hosentasche der Güte. Initiative ergreifen, auf den anderen zugehen. Das nächste ist, wir sollen Demut anziehen. Da steht Gustav wieder vor seinem Schrank. Jetzt soll er Demut anziehen. Bei Demut, das hat mich richtig begeistert in der Vorbereitung, Demut ist eigentlich ein gutes Beispiel für T-Shirts. Weil wisst ihr, T-Shirts sind mega demütig. Weiß jemand, warum T-Shirts so demütig sind? Die können richtig coole Sprüche haben, so. Oder Bilder oder so. Aber sobald du deine Jacke anziehst oder einen Pulli, sieht keiner mehr dieses T-Shirt. Und das T-Shirt denkt sich so, oh, ich hatte so einen coolen Spruch. Jetzt weiß es keiner mehr. Die Welt kann es nicht sehen. Und das ist so ein guter Ausdruck für Demut, weil Demut sucht den Vorteil des anderen. Demut schert sich nicht darum, ob der gerade gesehen wird oder nicht, ob deine Jacke drüber gezogen wurde oder nicht. Das ist Demut. Und Paulus schreibt, wir sollen Demut anziehen. Weißt du, Demut wünscht sich, so wie Jesus, dass es dem anderen gut geht. Dass der andere einen Vorteil hat, dass der bessere Noten schreibt, dass der mehr Likes hat, dass es dem einfach gut geht. Demut ist bereit zu dienen. Und dann, wir gehen wieder zum Kleiderschrank von Gustav. Und jetzt zieht er so, wir sollen Freundlichkeit anziehen. Und jetzt zieht er darüber so ein Pulli mit einer krassen Kapuze, die aber er nicht aufhat, die liegt hier hinten nur so. Ja? Könnt ihr bestimmt voll gut erkennen. Ich weiß das. Ich übe weiter, ich verspreche das. Der zieht so ein Pulli der Freundlichkeit an. Und weißt du, auf dem Pulli steht drauf Free Hugs. Kostenlose Umarmung. Ja? Weil das ist Freundlichkeit. Freundlichkeit läuft durch die Welt mit einem Lächeln, mit einfach echter Freundlichkeit, möchte Menschen was Gutes tun. Und wenn dem anderen gerade eine Umarmung gut tut und der das auch will, dann kriegt er halt eine Umarmung. So, weißt du, das ist Freundlichkeit. Das ist der Pulli der Freundlichkeit, den der Gustav anzieht. Und ganz zum Schluss, was zieht der Gustav noch an? Der ist echt krass unterwegs, der hat rote Sneakers. Am Schluss, ja, richtig, der hat große Füße, deswegen Basketball und so, 47, kein Problem. Das sind die Schuhe der Geduld. Weißt du, weil die Geduld ist bereit, noch eine Runde mit dem anderen zu drehen, obwohl das schon wieder verbockt hat. Obwohl das schon wieder verbockt hat, drehen die Schuhe der Geduld mit dem noch eine Runde. Und die Schuhe der Geduld sind auch wie so ein Blitzableiter. Weißt du, wenn Zorn in dir aufkommt, dann kannst du das wie durch deine Schuhe der Geduld in die Erde ableiten und du lässt den Zorn nicht raus, sondern du bist trotzdem noch freundlich. Das ist, was das Wort meint. Weil das Wort meint nicht einfach nur Zeit verstreichen lassen, sondern das Wort meint, Zorn zurückzuhalten. Stell dir vor, du gibst jemand dein Handy und der ist ein bisschen damit unterwegs oder so und es fällt ihm runter und er macht sein Display kaputt. Von deinem Handy. Alter Verwalter, der soll besser nicht nach Hause kommen, so gefühlt. Ne? Und die Schuhe der Geduld, weißt du, der Zorn kommt in dir auf, aber durch die Schuhe der Geduld leitest du all deinen Zorn ab in die Erde wie so ein Blitzableiter und du bist freundlich und sagst, hey, kann mal passieren, wir finden eine gute Lösung. Weißt du, das ist, was wir anziehen sollen, was Paulus sagt, diese fünf Tugenden. Und entscheidend ist gar nicht so jetzt, ob wir die alle im Einzelnen voll gut unterscheiden können, was heißt Freundlichkeit, was heißt dies, was heißt das, sondern der Gesamteindruck zählt von einem Menschen, der das anzieht. Ja, Socken vom herzlichen Mitgefühl, die Hose der Güte, das T-Shirt der Demut, den Pulli der Freundlichkeit und die Schuhe der Geduld. Und wenn wir uns anschauen, was Paulus kurz vorher schreibt, was wir ausziehen sollen, dann verstehen wir noch mehr, was Gott eigentlich möchte, was für eine Frucht in unserem Leben wachsen soll. Kolosser 3, 5 und 8, da heißt es, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Jetzt Vers 8. Doch jetzt müsst ihr mit solchen Dingen wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigung und hässlichen Redensarten Schluss machen. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Das sind die Dinge, wo Paulus sagt, wo Gott in seinem Wort sagt, ne, wenn du mit Jesus lebst, ihr erinnert euch an gestern Abend, wenn dieses ewige Leben in dir begonnen hat, diese Dinge haben bei uns nichts mehr verloren, das sollen wir ausziehen. Und das, was der Gustav sich alles aus seinem Kleiderschrank genommen hat, das sollen wir anziehen. Das ist, was Paulus hier sagt. Das ist die Frucht, die man in unserem Leben sehen soll. Und dann geht der Text weiter und es heißt in Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Wir sollen uns gegenseitig ertragen und vergeben, wenn wir uns gegenseitig was vorzuwerfen haben. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ganz schön krass. Wenn Paulus wüsste, was mein Bruder letzte Woche gemacht hat, dann würde der das nicht schreiben. Oder wenn der wüsste, was mein Lehrer abgezogen hat beim letzten Unterricht mit mir, dem werde ich nicht vergeben. Aber das Krasse ist, was ja hier in dem Vers steht, weißt du, das geht in beide Richtungen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, hey, es gibt Zeiten, da brauchen wir unbedingt Vergebung und es gibt Zeiten, da brauchen andere Leute von uns Vergebung. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Und der Text ist ja geschrieben an Gemeinschaft, an Gemeinde. Das soll in der Jugendgruppe, das soll ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig vergeben, weil wir wissen, wir machen uns nichts vor, hey, wir verletzen uns. Es gibt Zeiten und Momente, wo wir uns gegenseitig was vorzuwerfen haben. Und wisst ihr, bei mir ist es so, ich stehe jetzt hier vorne und predige und kann einigermaßen gut mit Worten umgehen, aber die Kehrseite von dem war oft schon in meiner Jugendzeit, wo ich viel geredet habe, ich habe oft viel dummes Zeug geredet. Und ich habe oft Leute verletzt mit meinen Worten. Und das betrifft mich teilweise heute noch. Und dann, wie schön ist das, wenn Leute mir vergeben, wo ich sage, hey, du, da war ich zu flapsig, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, das tut mir leid. Ja, oder die Schuhe der Geduld, ne? Ich habe die in meinem Kleiderschrank, aber ich vergesse die manchmal anzuziehen. Und so gibt's, glaube ich, jeden von uns, wo wir manchmal Dinge machen, wo wir Vergebung brauchen. Und es ist dann nicht gut, auch weil wir selber Vergebung erfahren, dem anderen zu vergeben und dann, wie es heißt, wir sollen vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Weißt du, auch wenn wir schon dieses ewige Leben haben, auch wenn wir jetzt schon mit Christus unterwegs sind und er in uns lebt und sein Auferstehungsleben in uns ist, wissen wir alle, immer wieder machen wir Dinge falsch, wir verletzen uns und wir brauchen die Vergebung. Und weil Jesus uns vergeben hat, können wir anderen vergeben. Und je mehr uns das bewusst wird, wie viel uns vergeben ist, umso leichter wird es uns fallen, anderen Menschen zu vergeben. Egal, ob es deine Geschwister sind, deine Eltern, Lehrer, Mitschüler, wer auch immer. Wenn wir wissen, wie viel uns vergeben ist, dann hilft uns das, anderen zu vergeben. Es gibt einen Satz, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Je mehr du dich daran freust, dass dir vergeben ist, desto schneller wirst du anderen vergeben können. Je mehr du dich daran freust, dass dir vergeben ist, desto schneller wirst du anderen vergeben. Wenn uns selber bewusst ist, wie viel uns vergeben ist und dass wir das immer wieder brauchen, dann können wir nicht zu anderen sagen, nee, das kann ich dir nicht vergeben. Das war eins zu viel, weil Jesus sagt auch nicht, das war eins zu viel. Und der Abschnitt geht weiter im Kolosserbrief. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Für den Fall, dass du alles andere vergisst von dem, was ich heute Morgen sage, könnte passieren, vielleicht habt ihr nicht so viel geschlafen die letzten Nächte, weiß ich nicht. Für den Fall, dass du alles andere vergisst, dann nimm das bitte mit. Liebe. Das ist nur ein Wort, das kannst du schaffen, glaube ich. Liebe. Weil das ist auch, was der Text sagt. Hey, das, was alles andere zusammenfasst, das, was alles andere vollkommen macht, all diese Sachen, die wir anziehen sollen, die Bereitschaft zu vergeben, das ist alles vollkommen in der Liebe. Und zwar vielleicht nicht die Art und Weise von Liebe, wie du sie dir vorstellst oder was du irgendwie im Fernsehen sehen kannst, was Liebe ist, sondern die Art von Liebe, die wir in der Bibel lesen, in 1. Korinther 13, ich lese euch das gleich mal vor. Und diese Art von Liebe ist wie so die Krönung obendrauf, wie die Krone oder wie die nice Cap obendrauf, so, weißt du? Statt Krone eine Cap finde ich auch voll gut, aber hier unten ist so ein Herzsticker, so weißt du, die Cap der Liebe als Krönung obendrauf. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und die Art von Liebe, wie sie beschrieben ist in 1. Korinther 13, 4 bis 7. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Weißt du, wenn diese Art von Liebe durch Jesus in deinem Leben immer mehr sichtbar wird, wenn das die Frucht ist, die, die wächst bei euch in der Jugend, in eurer Gemeinde, in eurem Hauskreis, in wo auch immer, im Umgang mit deinen Mitschülern, da kannst du ruhig den Rest vergessen. Aber wenn das passiert, dann ist viel passiert. Dann geht der Text nochmal weiter. In Kolosser 3, wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Das Bild, das Paulus meint, ist eigentlich, der Frieden soll so ein bisschen wie der Schiedsrichter in unserem Herzen sein. Ja, wie der Schiedsrichter sagt, okay, das ist erlaubt, das darf man machen, das ist aus der Sicht des Friedens keine gute Idee. Das ist rote Karte. Ja? So soll der Frieden unser Herz regieren, wie so ein Schiedsrichter, der sagt, was geht und was nicht geht. Das soll uns bewusst sein. Wir sollen Frieden verbreiten, nach Frieden streben. Warum? Weil wir zum Frieden berufen sind. Weißt du, an Ostern hat Jesus Christus durch sein Leben und durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, hat Jesus für uns Frieden mit Gott geschaffen. Wir sind versöhnt mit Gott und Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat Frieden geschaffen, deswegen können wir Frieden mit Gott haben und deswegen sind wir berufen, selber Frieden zu verbreiten. Mit anderen Christen, aber auch auf dem Schulhof, in der Familie, mit Freundschaften. Und die letzte Frucht, die Paulus dann noch nennt, die in unserem Leben wachsen soll, beziehungsweise der wir viel Raum geben sollen, in Vers 16 steht, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Damit ist gemeint, dass die gute Nachricht von Jesus Christus soll viel Raum in deinem Leben haben. Das Evangelium, das, was wir jetzt an diesen Tagen feiern, das, was wir gehört haben, das, was wir gesungen haben, das soll nicht nur an Ostern und dann nächstes Jahr wieder bei den Ostertientagen dein Leben prägen. So, ich habe gestern schon viel darüber gesprochen. Sondern das Wort von Christus, das Evangelium, die Bibel, Gottes Wort soll viel Raum in deinem Leben haben, soll viel Einfluss auf dein Denken haben können. Und wisst ihr, ich glaube, es wird uns heute so leicht gemacht wie nie zuvor, Gottes Wort viel Einfluss auf unser Leben zu geben. Da gibt's die Papiervariante, ohne Akku, muss nie geladen werden. Papierbibel kannst du lesen. Du kannst Hörbibeln im Internet anhören, ja, auf dem Weg zur Schule, Bus, Bahn, was auch immer, in deiner freien Zeit. Du kannst es anhören übers Internet. Du kannst es auf deinem Handy lesen, in der YouVersion oder in irgendwelchen anderen Bibel-Apps kannst du es lesen. Du kannst dir Predigten anschauen von echt guten Leuten, die wirklich nah an Jesus sind und Gottes Wort gut predigen, von überall aus der Welt. Du kannst Tag und Nacht gute Lobpreismusik hören durch Spotify und andere Sachen. Weißt du, wir können so einfach eigentlich unser Leben prägen lassen durch Gottes Wort, durch das, was ihm wichtig ist, durch das Evangelium von Jesus Christus, was wir heute feiern. Aber ich bin ganz ehrlich, all diese Dinge können uns halt auch mega ablenken. Gehst zu YouTube und googelst irgendwie Hörbibel, weil es das irgendjemand aufgenommen hat. Aber bevor du es eingeben kannst, hast du schon das vorgeschlagene Video angeklickt und zack, bist du wieder abgelenkt. Kennt das jemand? Ich kenne das auf jeden Fall. Ich will irgendwas suchen für die Predigt, wollte ein Video gucken, dann mache ich einen neuen Tab auf. Kurzer Forscher auf einen Zeitungsartikel. Ja, kurz mal. Und 5 Minuten später denkst du, was wollte ich nochmal suchen? Wisst ihr, das ist unsere Herausforderung. Ich stehe beim Bäcker oder irgendwo an der Kasse, habe kurz Zeit, weil ich warten muss, zück mein Handy. Werde ich in die Bibel-App gehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich Instagram gucken oder gucken, wie die Basketballergebnisse der letzten Nacht waren. Versteht ihr? So ist es bei mir und ich vermute, bei dem einen oder anderen von euch ist es auch so. Es wird uns so leicht gemacht eigentlich, dass Gottes Wort viel Einfluss auf unser Leben nehmen kann, viel Raum in unseren Gedanken einnehmen kann, auf allen erdenklichen Wegen. Aber gleichzeitig ist Ablenkung auch so groß. Obwohl wir wissen, ich hoffe und glaube, dass du das auch erlebt hast, mindestens an diesem Wochenende, aber auch sonst schon, wie gut es tut, Gottes Wort zu lesen. Ich merke das immer wieder, wie das meine Gedanken frei macht von falschen Ängsten, von falschen Gedanken über mich, über das Leben, ob das sich lohnt, sich davor Angst zu machen oder nicht, ob die Sorge berechtigt ist oder nicht. Und ich merke, ich werde frei, wenn ich das lese. Ich erkenne mehr, wer Gott ist, ich erkenne mehr, wer ich bin. Und es tut mir so gut und trotzdem vergesse ich es immer wieder und mache andere Dinge. Aber gerade deswegen ist dieser Punkt so entscheidend, weil in der Bibel wir immer wieder daran erinnert werden, was der Gustav alles an seinem Körper so trägt, die ganzen Klamotten, Vergebungsbereitschaft, Friede, Liebe. Die Bibel erinnert uns daran. Und es hilft uns, das zu leben, was bei Gott gilt, nämlich bei Gott gilt, Only the kind survive. Weißt du, die Freundlichen. Alles das, das ist, was bei Gott gilt. Das ist, was für Gott wertvoll und wichtig ist. Das sind diejenigen, die es am Ende weit bringen werden, in Gottes Augen. Jetzt denkst du vielleicht, boah, Chris, Alter, der Text ist echt heftig. Wer soll denn das alles schaffen? Ich kann mir nicht mal mehr die Sachen hier merken. Und dann hat er noch was geschrieben von irgendwie Friede soll unser Herz regieren und Liebe soll bei uns sein und wir sollen bereit sein zu vergeben und all diese Dinge. Und du denkst so, wer soll das denn schaffen? Das kann doch keiner schaffen. Und ich würde dir sagen, stimmt, du hast recht, das kann keiner schaffen. Und ich würde dir sagen, du liegst falsch. Das kann jeder, das kann man schaffen. Weil es gibt den einen, der das geschafft hat. Wir aus uns heraus können das niemals schaffen. Kein Mensch der Welt kann das jemals aus sich heraus mit Anstrengung und Disziplin in seinem Leben bewirken. Das können wir nicht schaffen. Aber es gibt den einen, der das geschafft hat. Weißt du, Jesus hat aus tiefstem Herzen Mitgefühl mit dir und mit mir. Nicht nur damals, als er ans Kreuz gegangen ist, sondern heute jeden Tag. Weil er weiß, wie die Socken, wie sie es anfühlt, wenn auf einem rumgetrampelt wird. Jesus hat dieses tiefe Mitgefühl in Perfektion gelebt. Weißt du, Jesus ist so gütig. Jesus spendiert Gnade. Jesus ist so gütig. Seine Taschen der Güte sind noch größer als die von meinen Hosen damals. Und Jesus ist demütig. Weißt du, Jesus hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht. Jesus hat nicht die Privilegien, die er im Himmel hatte, festgehalten, sondern er war bereit, den Thron zu verlassen, auf die Erde zu kommen und, so heißt es in Philipper 2, sich sogar zu erniedrigen bis am Kreuz. Weißt du, das hat Jesus gemacht, um unseren Vorteil zu suchen, um uns Gutes zu tun. Für uns. Jesus hat diese Demut in Perfektion gelebt und Jesus ist freundlich und sanft. Jesus kommt zu dir und er meint es ehrlich, wenn er sagt, hey, wie geht's dir? Und ist nicht kurz danach wieder am Handy. Sondern wenn Jesus dich fragt, wie geht's dir? Dann meint er das ernst. Jesus ist sanft und mild und freundlich. Er will wirklich mit dir leben. Er will dir wirklich Gutes und hat Interesse daran, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Jesus ist geduldig und Jesus ist auch derjenige, der alles vergeben hat. Und er ist die Liebe in Perfektion. Alles, was wir in 1. Korinther 13 gelesen haben, das ist Jesus, das ist Jesus. Das hat er gelebt, das hat er geschafft. Und Jesus ist der Friedefürst. Er hat Frieden gebracht. Durch sein Werk, durch sein Leben und sein Auferstehen. Er hat das alles geschafft. Und das Coole ist, ich habe hier wieder was mitgebracht. Immer einen kleinen Test. Wer von euch kennt das, was vorne drauf steht? Nintendo? Ja. Jetzt wird es schwierig. Meine Jungs da hinten, die Allen Iverson kennen, auf euch zähle ich. Wer kennt das, was hinten drauf steht? Kennt irgendjemand noch Gabriel Batistuta, ein anderer meiner Jugendhelden? Fußballer, ja, ist ein Fußballtrikot, habt ihr erkannt. Beim AC Florenz, Hammer. Ich kann das sogar noch anziehen, obwohl ich das gekauft habe mit, weiß nicht, 16 oder so. Und so wie dieses Trikot, wenn du das getragen hast nach dem Sport, hat jemand schon mal Sport gemacht? Bestimmt, gell? Dann weißt du, wie dein Trikot oder nach dem Workout dein Oberteil ist so. Jetzt, das gibt es eigentlich nur beim Fußball. Wenn es so richtig stinkt und verschwitzt ist und danach gehen die Leute hin, die Fußballer, und machen einen Trikottausch. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Jetzt stell mal vor, dieses Trikot ist so richtig eklig von dir durchgeschwitzt und stinkt. Hast du schon diesen Moment, wo du dich selber nicht mehr riechen konntest nach dem Sport? Ja? So, und das Krasse ist, Simon hat das schon so oft erwähnt, von diesem krassen Tausch, den Jesus macht. Weißt du, du darfst dein ekliges Sporttrikot, das was stinkt, Jesus nimmt das am Kreuz und Jesus gibt dir sein Trikot, was rein und heilig und sauber ist und was noch besser ist als mit Perwoll gewaschen. Ja, Jesus macht so, das ist dieser Trikottausch am Kreuz. Weißt du, Jesus hat das alles, was in dem Text steht, in Perfektion gelebt. Und wenn du das glaubst, was er am Kreuz getan hat und dass er auferstanden ist, dann passiert da am Kreuz dieser Tausch, dass das, was er gelebt hat, das wird dir angerechnet im Glauben. Und dein stinkendes Trikot hat er mit ans Kreuz genommen. Verstehst du, deswegen ist es so gut und deswegen können wir dieses Leben leben. Weil wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht dein verschwitztes Trikot, sondern er sieht dieses perfekte, heilige Trikot von Jesus, was du angezogen hast. Das ist dieser Tausch. Weißt du, Jesus sieht dich in Vollkommenheit, in Perfektion, wenn er an dich sieht, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du sozusagen, die Bibel nennt das ganz oft, wenn du in Christus bist. Das ist damit gemeint, wenn du in Christus bist, sieht Gott dich so, wie er Jesus sieht. Wie dieses perfekte Leben, das er gelebt hat. Und deswegen fängt Paulus auch, ich habe es euch verheimlicht, haha, mit dem Text vorne mit was ganz anderem an. Lass uns nochmal schauen in Vers 12. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. In der anderen Übersetzung heißt es, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Das schreibt Paulus erst. Und dann schreibt er, was wir alles anziehen sollen und Friede und Liebe und Vergebung und all diese Sachen. Weißt du, weil das ist, haben wir gestern Abend auch schon gesagt, das ist unsere Identität, wenn wir an Jesus glauben. Wir sind heilig, Gott hat uns heilig gemacht. Wir sind erwählt, zu seinem Volk zu gehören. Wir sind sein Eigentum und wir sind von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Du musst nicht das machen, damit Gott dich liebt, sondern du kannst das leben, weil Gott dich liebt, weil dieses neue Leben in dir begonnen hat. Deswegen können wir echtes Mitgefühl haben. Deswegen können wir gütig und gnädig sein. Deswegen können wir freundlich sein. Deswegen können wir vergeben und Frieden verbreiten, Liebe üben und Gottes Wort viel Raum in unserem Leben geben. Timothy Keller, einer meiner liebsten Prediger und Autoren, hat es mal so gesagt, in Englisch klingt immer fast alles besser, aber ich habe es mal probiert zu übersetzen. Religion sagt mir, wenn ich gehorsam bin, dann wird Gott mich lieben und annehmen. Wenn ich gehorsam bin, dann wird Gott mich lieben und annehmen. Aber das Evangelium sagt mir, ich bin geliebt und angenommen und deswegen wünsche ich mir, gehorsam zu sein. Religion sagt, du strengst dich an, gehorsam zu sein, damit Gott dich liebt und annimmt. Und das Evangelium von Jesus Christus sagt dir, du bist geliebt und angenommen. Und deswegen können und wollen wir gehorsam sein und das leben, was Jesus gelebt hat. Und wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann kann ich nicht anders, als sogar dem letzten Satz zuzustimmen in Vers 17. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Weil ich weiß und erlebt habe, wie gut Jesus ist. Weil ich weiß, dass er das in Perfektion gelebt hat und dass das in diesem Tausch am Kreuz mir übertragen wird, dass Gott mich so sieht. Deswegen kann und will ich wirklich alles so tun mit meinen Worten und mit meinen Taten, dass es Jesus groß macht, dass den Namen von Jesus in meinem Leben verherrlicht. Das soll die Frucht sein, die in meinem Leben sichtbar wird. Deswegen kann ich, obwohl das echt ein radikaler Satz ist, aber ich will diesem radikalen Satz zustimmen und sagen, yes, ich will das. Und ich hoffe und bete und wünsche, dass diese Tage dazu beigetragen haben, dass du auch sagst, ja, ich will das. Dass du sagst, alles, was ich tue, was ich sage, soll im Namen des Herrn Jesus passieren. Es soll Gott groß machen mit meinem Leben. Wie kann das konkret aussehen, dass diese Dinge in unserem Leben wachsen, dass da was passiert? Weil auf der einen Seite kannst du gar nichts dafür machen. Bei uns in der Ehe ist es so, wir haben Pflanzen, aber ich kümmere mich darum. Ist oft, glaube ich, eher so, die Frauen haben oft den grünen Daumen bei uns. Ich will es nicht direkt sagen, dass ich einen grünen Daumen habe, aber zumindest denke ich öfter daran, den Dingern Wasser zu geben. Und ein bisschen habe ich mal gegoogelt, so welche Pflanze braucht wann, wie viel Wasser und wo sollten die stehen und so. Weißt du, das Wachstum, das aber bei denen passiert, das kann ich nicht machen. Das ist nicht meine Verantwortung, das schaffe ich gar nicht. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, das wird nicht passieren, ich kann das nicht bewirken. Und so ist auch mit diesen Sachen in unserem Leben, weißt du, das ist eine Frucht. In Galater 5 werden viele von den Dingen, die da stehen, Frucht des Geistes genannt. Das ist eine Frucht, die wächst, die aufgeht in unserem Leben. Das können wir nicht erzwingen, das können wir nicht machen. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich doch viel dazu beitragen. Weil ich kann mir darüber Gedanken machen, auch bei meinen Pflanzen, genau, wie viel Licht brauchen die? Wie oft muss ich die gießen? Und das ist doch meine Verantwortung, mich dann auch darum zu kümmern. Und so ist es auch in deinem Leben eine Verantwortung, die du hast, die über diese Tage hinausgeht, zu gucken, hey, gieße ich mein geistliches Leben? Kriegt meine Beziehung zu Jesus genug Wasser und Licht? Kann da was aufgehen? Kann all das, was Gott für mein Leben sich vorgestellt hat, kann das aufgehen? Kann das aufblühen? Wir haben eine Verantwortung für unser geistliches Leben. Und was dir ganz sicher dabei hilft, ist das, was in Vers 16 steht, Gottes Wort viel Einfluss in deinem Leben geben. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst dir vielleicht diese Verse ausdrucken und an die Innenseite von deinem Kleiderschrank hängen oder so. Ja, dass du immer, wenn du morgens Klamotten suchst, denkst du, ah, ich will nicht nur mein Körper soll richtig nice aussehen, sondern auch meine Seele soll heute richtig nice aussehen. Und nimmst du alles, was der Gustav nimmt, nimmst du auch und ziehst das sozusagen jeden Morgen an, so wie Paulus sagt, hey, zieh das an, oder? Kennt ihr diesen Check, bevor man das Haus verlässt? Bei mir sind das 3 Taschen, die ich checke. Habt ihr das auch? Ich weiß ja, ob Mädels das auch haben, weil die haben das ja alles in der Handtasche. Ich mache immer so. Macht ihr das auch so? Handy, Schlüssel, Portemonnaie. So, macht das jemand? Ja. So, mach mal, bevor du das Haus verlässt, den Check mit den Sachen. So, ey, Freundlichkeit, Güte, Liebe habe ich am Start. Ja, Freundlichkeit, Güte, Liebe habe ich dabei. Frieden ist in der Tasche. Und in der Handtasche habe ich die Güte, weil da ist viel Platz, da kann viel Güte rauskommen. So, ja. Mach mal den Check, bevor du das Haus verlässt, ob du auch diese Sachen dabei hast. Und das Letzte, was du machen kannst, kannst noch vieles andere machen, aber du kannst dir auf dein Handy ein Wallpaper runterladen, was dich daran erinnert, an den Text und an die Frucht, die Gott in deinem Leben wirken will. Only the kind survive. Weißt du, die Freundlichen werden es am Ende aus Gottes Sicht weit bringen, weil das für ihn wichtig ist. So wie Jesus, der das als Perfektion gelebt hat. Only the kind survive. Ihr könnt es nachher sehen oder auf osterteentage.de/wallpaper könnt ihr euch das runterladen. Weißt du, wenn wir heute alle anfangen, so zu leben, was würde passieren in deiner Jugend, hier in der Gemeinde? Was könnte passieren, wenn wir uns nach dieser Frucht ausstrecken? Zum einen, ich glaube, wir selber hätten eine tiefe Freude. Hast du schon mal jemandem im Alltag ein Lächeln geschenkt und der war erst so schlecht gelaunt und dann hat er dich zurück angelächelt? Ich mache das manchmal zur Challenge, wenn ich an der Kasse stehe oder bei der Bank oder irgendwo bin und Leute sind so richtig, meine Frau macht das auch, die sind so richtig griesgrämig und denkst so, hey, wie könnte ich es schaffen, der ein Lächeln zu entlocken? So, die mit Namen ansprechen, freundlich sein, ganz höflich Danke sagen, obwohl ich vielleicht der 180. Kunde an dem Tag war. Und wie schön ist das, wenn die zurücklächelt, oder? Das macht richtig Spaß. Ich finde, das macht richtig Freude, auch so zu leben. Wir selber haben ja auch was davon. Wir selber, wenn wir so leben, wenn das passiert, das bewirkt in uns eine tiefe, tiefe Freude, wenn wir so durch die Welt gehen. Wenn Streit beigelegt wird zwischen Freunden, wenn Versöhnung da ist, wenn Frieden da ist, wenn Liebe all over the places, wenn Liebe allgegenwärtig ist. Und wir können einen riesen Unterschied machen in unserer Straße, in unserer Stadt, sogar in unserem Land und in der Welt, wenn wir anfangen würden, das so zu leben, wenn Gott es immer mehr in uns bewirken darf. Und in dieser guten Mischung aus, Gott schenkt das in uns, weil es ist Wachstum, es ist Frucht, es ist gewachsen, aber auch in unserer Verantwortung für unser geistliches Leben, die wir haben, auch über diese Konferenz hinaus. Und dann würde die Erde ein Stück weit wieder mehr, so wie Gott sie sich von Anfang an eigentlich immer gedacht hat. Denn in seinem Reich und in der neuen Schöpfung gilt, only the kind survive. Das ist, was für Gott wichtig ist. Und das ist, was Gott in deinem Leben bewirken will. Amen.